clever und smart. Keine Angst, wir retten die HR-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge? Echt Guru-geil. Da bleibt keine Birne heil.
Marcel, je länger ich mit dir zusammenarbeite, umso mehr habe ich das Gefühl, du hättest mal ein richtig gutes Coaching verdient.
Wie kommst du darauf?
Naja, gut, selbst an der Spitzenbraut gibt es mitunter noch einiges zu optimieren. Und ja, also da hättest du vielleicht auch nochmal hier und da, könnte man bei dir nochmal eine Stellschraube drehen, was meinst du?
Meinst du, ich hätte irgendwas verlernt, oder?
Eines ganz bestimmt nicht, aber nee, sag mal, also worauf ich hinaus wollte, war ja die Frage, wie stehst du zum Coaching?
Oh, ich hatte schon mal ein Coaching, das ist ein bisschen lange her, da war ich 13, 14.
Oh, okay.
Ja, das ist schon ein paar Tage her.
Früh gecoacht da.
Genau, jetzt erzähle ich dir nämlich ein Geheimnis, und zwar bin ich NRW-Landesmeister der Orchesterklasse. Ich habe nämlich früher Schlagzeug gespielt in einem Orchester und hatte da neben dem Orchester, in dem ich gespielt habe, eben auch noch ein Coach, ein Drummer einer Heavy-Metal-Band, der mich eben gecoacht hat nebenbei, wie ich außerhalb meines Duktus sozusagen oder außerhalb meiner Welt, in der ich mich da befunden habe, dann eben noch andere Sachen lerne und da meinen Horizont erweitere.
Okay, also das heißt, er hat dir kein Schlagzeugspielen beigebracht, sondern?
Ja, der hat mir unterschiedliche Techniken beigebracht und hat mir auch beigebracht, auf welche Dinge ich vielleicht noch zusätzlich achten kann. Und
aber schon am Schlagzeug?
Am Schlagzeug auch, ja, ja, aber vor allem, also ich meine, klar, am Schlagzeug im Sinne von, wie setze ich es dann am Ende des Tages um, aber auch, wie man vielleicht nochmal anders hört oder anders reingeht sozusagen. Mhm. Das muss noch nicht mal wirklich dann haptisch gewesen sein.
Okay, also das Coaching des frühen Marcel Rütten. Also als Kind Coaching kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich habe in meinen erwachsenen Jahren diverse Coaching-Situationen durchlebt in Unternehmen, auf dem Weg zur Führungskraft, als Führungskraft und auch privat. Habe ich eine Zeit lang mit Coaches zusammengearbeitet in verschiedenen Fragen, Themenstellungen. Und ja, ich glaube, ich sag mal so, wenn die Chemie stimmt, wenn die Inhaltlichkeit stimmt und wenn man sozusagen gemeinsam weiß, wo lang der Weg führen soll, kann das eine sehr sinnvolle und auch weiterführende Beziehung sein.
Mit dem Coach oder mit dem Team? Weil auch da hatte ich tatsächlich schon mal einen Coach, nämlich einen Teamkonflikt sozusagen, der über einen Coach gelöst werden sollte. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, beziehungsweise das ist dann damit geendet, dass das Team eben auch auseinandergehen musste in der Konstellation. Also auch das kann natürlich Coaching beinhalten.
Da hat quasi der Coach versucht, mit dem gesamten Team einen Konflikt zu lösen.
Genau das, ja.
Für mich persönlich ist ja das Coaching eher eine 1-zu-1-Situation, also wo gewissermaßen eine Person, eine Führungskraft, ein Mitarbeitender oder so mit einem Coach oder einer Coachin in einem dialogischen Prozess über gewisse Fragestellungen hinweg zu Lösungen findet. Das ist eher meine 1-zu-1-Vorstellung von Coaching. Relativ klassisch.
Ja, dann freue ich mich schon auf die Debatte, weil wir scheinbar eine andere Vorstellung davon haben, was ein Coach so leisten muss.
Da geht's schon mal los. Also dann würde ich sagen, ich stürze mich mal in die 100 Sekunden.
Bitte.
Der Auftrag in 100 Sekunden.
Coaching hat sich längst als wertvolles Instrument in der persönlichen und beruflichen Entwicklung etabliert. HR-Abteilungen setzen auf Coaches und Coachinnen, um Führungskräfte, Mitarbeitende bei der Selbstreflexion zu begleiten, bei der Zielerreichung zu unterstützen und natürlich auch, um Leistung zu erhalten und dauerhaft zu steigern. Dabei entscheidend ist die Partnerschaft zwischen dem Coach und dem Coachee, und ich finde, das ganz, ganz Wichtige ist, dass der Coach eben eher ein Sparringspartner ist, ein Soundingboard. Er ist aber eben kein Berater. Der gute Coach, die gute Coachin stellt die richtigen Fragen, die Antworten versucht der Coachee selber zu finden. In den 1970ern ist dieses Konzept aus dem Sport in die Managementwelt geschwappt, in den 90ern dann sehr populär geworden, und spätestens in den Nullerjahren hat es dann dazu geführt, dass mehr als eine ganze Herde schwarzer Schafe am Start ist, um hier schnelles Geld zu machen. Denn das große Dilemma ist und bleibt, die Berufsbezeichnung Coach, die ist ungeschützt. Das heißt, jeder und jede kann sich Coach nennen, unabhängig von der Qualifikation. Gleichzeitig haben sich in den letzten 20 Jahren eine ganze Reihe von qualitativ hochwertigen, inhaltlich guten und auch fachlich ausdifferenzierten Coaching-Weiterbildungen am Markt etabliert. Es gibt also viel Fachlichkeit, die man sich drauf schaffen kann, allerdings zu einem meistens recht hohen Preis und mit einem hohen, aufwendigen Zeithorizont, der dahinter steckt. Die führenden Coaching-Verbände, die tun eine Menge, um das Standing der Profession zu verbessern, und auch die Wissenschaft versucht mit Studien da zu helfen. Aber wir haben einen entscheidenden Knackpunkt bei der Kritik am Coaching, und zwar ist das die weitgehend fehlende Messbarkeit eines solchen Prozesses und die relativ individuelle Einflussnahme. Jetzt haben wir seit einigen Jahren verschiedene Anbieter am Markt, die sagen, es gibt digitale Tools, mit denen wir auch coachen können, Nudging-Apps, Self-Coaching-Tools, Video-Coachings und ähnliches, um uns zu helfen, uns zu organisieren, zu disziplinieren, die richtigen Fragen zu stellen. Und mancher sieht schon heute die Zukunft des Coachings in der KI, also den Chatbot, als den eigentlich richtigen Coach, dem man sich anvertraut. Aber das ist nur eines der vielen Themen, derer wir uns gleich annehmen werden.
Die einen sagen so, die anderen so.
Also manchmal kommt es mir so vor bei diesen ganzen Coaches, dass alle irgendwie darauf erpicht sind, ja, vor Zehntausenden in der Lanxess Arena zu stehen und irgendwie laut Chaka auszurufen und alle schreien Hurra und gehen dann beseelt nach Hause und wissen sofort, was zu tun ist. So diesen Eindruck kann man ja manchmal tatsächlich haben, wenn man die Angebote rund um Coaches wahrnimmt, wobei man da natürlich auch den allermeisten vermutlich Unrecht tun würde, ne?
Das ist, glaube ich, die große Tragik für diese Branche, ne? Für die ganze Coaching-Szene, dass einige wenige ja gewissermaßen mit dem Arsch einreißen, was die anderen mit den Händen tatsächlich täglicher Arbeit auch aufbauen. Das sind sowohl die in den großen Hallen, ne, die mit Mindset und Chakra um sich werfen. Das sind aber natürlich auch die vielen, ich sag jetzt mal, Heilpraktiker und sonstigen dubiosen, ich sag mal Scharlatane, die so im ganz Kleinen ihr Unwesen treiben und Leute irgendwie auf ihre Seite ziehen. Es hat dann so eine Guruhaftigkeit, so eine teilweise sektenartige Substanz, also Nicht-Substanz, ja. Die, ja, glaube ich, dafür sorgt, dass die vielen Coaches, die in zahlreichen Unternehmen ja eingesetzt sind und wirklich mit einem guten inhaltlichen Standard, mit klaren ethischen Grundlagen und mit einem Konzept rangehen, dass die dann irgendwie im gleichen Licht besehen werden. Ich glaube, das ist eine Aufgabe dieser Folge, das so ein bisschen aufzulösen.
Ja, die Schwierigkeit ist eben das, was du ja auch gerade in den 100 Sekunden schon angesprochen hast, dass es eben wenig Standards gibt oder gute Selektionskriterien. Ne? Was suche ich denn eigentlich, was brauche ich denn? Das ist natürlich auch die fehlende Klarheit, die potenziellen Coaches haben, was sie denn da eigentlich benötigen oder wo sie eigentlich hinwollen. Und das führt, glaube ich, dazu, dass dieser Markt so heterogen, so nennen wir es jetzt mal freundlich, so heterogen ist, dass man da einfach den Überblick verliert und nicht genau die Spreu vom Weizen trennen kann.
Das stimmt. Wobei, ich habe tatsächlich, auch das weißt du, glaube ich, noch gar nicht, meine allererste große Recherchegeschichte für die Personalwirtschaft vor 11, 12 Jahren war in der Tat zum Thema Coaching eine Titelgeschichte. Und wenn ich also erstens vergleiche, wie hat sich der Markt entwickelt seitdem, dann hat sich von dem Standing vom Coaching als solchem relativ wenig entwickelt. Es haben sich natürlich die digitalen Tools, die haben sich in den Markt reingedrückt und erweitern diesen Markt. Und das Thema Video-Coaching, virtuelles Coaching, das hat natürlich den Markt deutlich verändert und für die Coaches auch einfacher gemacht. Aber ich musste damals noch hingehen und wirklich sozusagen Stück für Stück mich aus diversen Büchern und mit Checklisten und so daraus sozusagen eine wirklich gute Checkliste zusammenzustellen. Heute ist es wirklich ein leichtes, sich eine Checkliste zu ziehen. Wie finde ich einen guten Coach oder im Zweifel mit ChatGPT, das sind 2, 3 Fragen herzuleiten. Worauf kommt es für mich ganz persönlich bei einem Coach an? Ich bin der, ich bin dieser, ich habe diese Vorqualifikation. Was sollte ein Coach für mich können? Also eigentlich ist es nicht so schwer, sich damit seriös auseinanderzusetzen. Die Frage ist eher, warum kommen diese Scharlatane immer noch an einen Markt ran? Die werden wir hier wahrscheinlich nicht auflösen können, aber offenbar haben die ja eine Anziehungskraft, eine Sogkraft auf viele Leute, die uns verborgen bleibt.
Ja, ich meine, du kannst die Parallele da ja auch ins Recruiting ziehen, ne? Wo du wirklich viele tolle Personalberater hast, die echt ihr Handwerk verstehen, und dann hast du halt Leute, die die schnelle Mark im Recruiting wittern und sagen, ja gut, Leute finden und vermitteln, dann kriege ich schon irgendwie hin, und dann einfach blind die Leute anschreiben sozusagen. Ne? Also wo du auch wirklich ein sehr heterogenes Feld hast von Qualifikationen oder qualifizierten Leuten in dem Bereich.
So, apropos, lieber Marcel, wo wir gerade bei just diesem Thema sind, lass uns doch mal über unseren Werbepartner Westpress sprechen.
Ja, das passt auf jeden Fall, denn bei Westpress, da geht es um Employer Branding, Recruiting-Strategie, um ganzheitliche Mediakonzepte und nicht zuletzt um HR-Technologie.
Okay, dann starten wir doch mal mit einem kleinen Quiz zu Westpress. Wo die sitzen, das weißt du wahrscheinlich.
Das weiß ich, am östlichen Ende des Ruhrgebiets in Hamm, wo die Züge geteilt werden.
Statt der Zugteilung, ganz genau. Was glaubst du denn, seit wann gibt's die? Und wie viele Mitarbeiter haben die heute?
Das weiß ich. Ich war nämlich schon mal da. Es sind fast 200 MitarbeiterInnen und gegründet wurde die Agentur 1953. Und die haben übrigens auch seit vielen Jahren ihre eigene Straße, die Kreativallee.
Treffender Name, der beschreibt ja auch gut, was Westpress den lieben langen Tag so macht, denn die helfen, Arbeitgeber und die richtigen Talente zusammenzubringen, also von der Entwicklung der Arbeitgebermarke bis hin zur Auswahl des richtigen Medienmixes bei der Ansprache.
Und das ist noch längst nicht alles. Heutzutage braucht es im Recruiting natürlich auch moderne Technologielösungen, die gewisse Tätigkeiten automatisieren und vereinfachen.
Westpress steht heute im Wesentlichen für drei Dinge. Beratungsqualität auf Augenhöhe, ein super Verständnis, wie Recruiting heute funktioniert und drittens das Auftreten als HR-Dienstleister, der flexibel genug ist, wenn Kunden auch mal was anderes als Stangenware haben.
Und wenn ihr noch mehr über Westpress erfahren wollt oder vielleicht selbst gerade auf der Suche nach einem integrierten Dienstleister zu den Themen Recruiting und Employer Branding seid, dann schaut euch doch mal um auf westpress.de und wenn ihr eine Anfrage stellen solltet, dann grüßt ganz herzlich von uns.
Grüße bitte und jetzt elegant zurück in die aktuelle Folge.
Was ich bei Coaches, um darauf nochmal zurückzukommen, wirklich auch schwierig finde, dann zu beurteilen ist, was ist mir denn am Ende des Tages wichtig? Ne? Ist mir wichtig, dass jemand selbst diese Erfahrung gemacht hat und durch seine Berufserfahrung mich coacht? Oder ist es die Persönlichkeit, die mir weiterhilft, eben mich weiterentwickeln zu können? Oder ist es eben die Ausbildung, die jemand mitbringt? Ja? Ist es das Psychologiestudium oder eben eine andere Art von Vorwissen oder theoretischer Vorerfahrung, die jemand mitbringt, um mich dann entsprechend coachen und im Zweifel auch beraten zu können?
Total wichtig. Und ich glaube, gerade diese Selektionskriterien, die gehen wir am Schluss am besten nochmal durch in unseren Tipps, um zu gucken, worauf achte ich denn da am besten. Aber das ist ja in der Tat genau der Schlüssel, glaube ich, zu einem guten Coach, ist genau die richtige Abmischung aus Berufserfahrung, persönlicher Erfahrung, Ausbildung und dann natürlich dem persönlichen Draht. Und wenn man diese vier Komponenten schon mal in einen guten Einklang bringt, dann hat man, glaube ich, schon mal einen sehr großen Schritt zu einem potenziell für einen selber gewinnbringenden Coaching-Prozess. Aber der entscheidende Punkt ist, und den habe ich ja eben schon gemacht, wir reden im Coaching und so sehe ich es definitiv und so hat es die Literatur eigentlich auch immer beschrieben, so sieht es auch das Selbstverständnis der meisten Coaching-Verbände. Der Coach ist kein Berater, der Coach geht nicht hin und sagt dir, so aufrütteln, du musst das und das und das und das machen, um zum Erfolg zu kommen, sondern er setzt sich mit dir hin und bringt dich durch Fragen in die Position, dir womöglich selber die Antworten zu erarbeiten. Und dich in einem neuen Licht zu besehen, auch die Situation, das System, in dem du dich bewegst, in einem neuen Licht zu besehen. Und das finde ich eigentlich das Spannende am Coaching, wenn es denn gelingt. Ich sage nicht, dass es immer gelingt. Und wie bei jeder Weiterbildung ist der Transfer von dem, was man dort in der Situation im Coaching bespricht, in die Realität, das ist immer das Schwierige natürlich. Aber das gilt ja letztlich für jedes Training oder für jede Weiterbildung.
Ja, aber die Frage wäre dann für mich eher, sprechen wir dann eher von einer Therapie, ja, wo jemand darauf einwirkt, beziehungsweise durch die Art der Fragestellung eben ein Stück weit mich auch lenkt in eine Richtung, ohne mich zu beraten, an die Hand zu nehmen und zu sagen, so, du musst jetzt einmal nach rechts laufen, einmal nach links und dann hast du es schon. Oder ist es eher so wie ich nehme mal die Analogie aus dem Sport, ja, wo jemand sagt, oder wo jemand eben deutlich umfassender, zum Beispiel auch systemischer daran arbeitet, dass ich mein Potenzial voll entfalten kann. Dann hat es aber schon auch eine beratende Funktion, weil ich ja dann auch schon darauf hinweise, was man besser machen kann, was man anders machen kann, wo Potenziale noch ungenutzt sind, wo man vielleicht nochmal hinschauen muss und, und.
Also der Coach aus dem Sport ist nicht zu vergleichen mit dem Coach
in Nee, natürlich nicht. Ich habe nur jetzt in dem Punkt sozusagen diese Coach-Analogie ziehen wollen aus dem Sport.
Genau, zu Recht ist ja auch nicht zu Unrecht eine terminologische Analogie. Nur der Coach im Sport ist eher der Trainer, der gibt dir den Trainingsplan, der sagt dir, pass mal auf, du musst jetzt da diese letzten Prozente noch rausholen, deswegen trainierst du da härter und so weiter. Ne? Also das ist schon sehr, sehr klar strukturiert, wer da.
Ja, aber es geht am Ende des Tages um Potenzialentfaltung.
Ja, natürlich, klar, richtig. Aber der Coach in der Unternehmenspraxis, der ist weder Therapeut noch Trainer. Der ist irgendwo dazwischen, aber der ist jemand, der dich als Sparringspartner, als Impulsgeber, aber vor allen Dingen als Fragensteller begleitet. Ne? Und nicht als derjenige, also Therapeut ist er schon gar nicht, denn wir reden nicht von klinischen Problemen, wir reden nicht von psychischen Problemen, die im Coaching gelöst werden. Ne? Dazu gibt es ja die Untersuchung damals von Marty Seligman, der ja die positive Psychologie mit angetrieben hat, der gesagt hat, es gibt schon wunderbare Dinge, die man aus der positiven Psychologie auch in den Alltag im Coaching übernehmen kann. Aber das sind keine sozusagen Dinge, mit denen wir versuchen, psychische Probleme oder gar Schäden, Traumata, Ähnliches aufzuarbeiten, sondern wir versuchen, die Dinge, die wir aus der Psychologie wissen, mit in eine positive Lebensgestaltung zu übertragen. Und das kann dann Teil von Coaching sein, das sozusagen mit dort reinzunehmen. Aber der Coach ist niemals der Therapeut.
Jetzt komme ich aus HR-Praktiker-Sicht um die Ecke und sage, naja, dann hole ich hier die Coaches rein für meine Mitarbeiter, für meine Führungskräfte. Und am Ende des Tages kommt da immer bei raus, dass sie aus ihrem aktuellen Job gecoacht wurden. Ja? So, da ist man zwar nicht beraten worden, zu sagen, übrigens, du musst, um deine Situation zu lösen, jetzt den Job wechseln, aber ich habe häufig, immer wäre zu viel gesagt, aber häufig das Gefühl gehabt, dass wenn Mitarbeiter ein Coaching erhalten haben, völlig egal auf welcher Ebene, dass nicht selten als Ergebnis herauskommt, eigentlich muss ich mein Umfeld verändern und das kann ich am besten, indem ich diesen Job kündige, der mich gerade gecoacht hat.
Ja, das verstehe ich und das ist aus HR-Sicht natürlich auch dann betrüblich, wenn man dann viele tausend Euro womöglich da noch reingesteckt hat und am Schluss ist der Mitarbeiter dann doch weg. Die Frage ist aber auch da, wo ist Henne und wo ist Ei? Ne? Also gab es vorher schon eine Situation, die gewissermaßen durch ein Coaching dann noch versucht wurde abzubinden und ist das Coaching dann überhaupt die richtige Maßnahme aus HR-Sicht? Das muss man sich auch fragen.
Ja. Ne?
Oder sieht man eigentlich schon jemanden, der eigentlich schon auf dem Absprung ist und dann versucht irgendwie über so eine Maßnahme noch zu halten? Aber es ist eher so ein verzweifelter Klammerversuch, ne?
Ja, wenn es so der letzte Strohhalm ist, ne? Also wenn eh klar ist, da wird jemand vermeintlich gehen, ob jetzt heute oder in 3 Tagen, völlig egal, dann ist ja die Frage, ob ich eine sehr kostenintensive Maßnahme wie ein Coaching, weil das gibt es ja auch nicht geschenkt, aber sie ist eine sehr teure Einzelmaßnahme in der Regel, ob die wirklich dazu führt, zu vermeiden, dass jemand geht oder positiv gesprochen, ob sie die Bindung erhöht. Und das würde ich in vielen Fällen stark bezweifeln.
Nee, klar, das kann so sein. Coaching führt schon zu einer höheren, hoffentlich zu einem höheren Grad an Selbsterkenntnis, Selbstreflexion, dass man so ein paar Fragen, die man vielleicht mit sich selbst und mit anderen hat, nochmal für sich selbst herleitet. Und nicht selten kommt in einem Prozess der Reflexion dabei raus, dass man sich an Punkten verändern will. Und wenn das der Job ist, klar, dann kann das Teil der Lösung sein, auch für einen selbst, für das Individuum. Ob es dann Teil der Lösung für die Organisation ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber für einen Mitarbeiter, der offensichtlich dann auch gedanklich durch ist mit dem Thema, dann ist es vielleicht ja auch für die Organisation das Beste, wenn er irgendwann sagt, hier, ich nehme meinen Hut. Teuer ist es trotzdem.
Ja, absolut. Aber dann ist halt die Frage, wer zahlt die Zeche, ne? Dann muss ich ja nicht nur als Unternehmen hingehen und dafür bezahlen sozusagen, dass jemand zu der Einsicht kommt. Weil am Ende des Tages müssen wir vielleicht auch dann erkennen, dass wir nicht Lebenspartner sind, sondern eben eine Zweckgemeinschaft für den Moment. Und wenn dann jemand geht, ist das auch völlig okay. Aber diese Zweckgemeinschaft beinhaltet dann eben nicht in dem Sinne, dass ich für Wohl und Wehe deines ganzen Lebens zuständig bin sozusagen, ne? Sondern dass auch das Commitment sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eben nur auf Arbeit beschränkt.
Wie stehst denn du zu der Ansicht, dass eine Führungskraft Coach sein sollte oder eben nicht? Dazu gibt es ja durchaus widerstrebende Meinungen.
Können es gar nicht so pauschal beantworten, ehrlicherweise, weil das hängt ja auch von der Persönlichkeit der Führungskraft ab. Ja? Also nicht jede Führungskraft eignet sich ja auch unbedingt als Coach oder bringt Kompetenz mit oder Persönlichkeitseigenschaften, die einen dazu befähigen, wirklich Coach zu sein. Ich meine, wir wissen selber, manchmal sind Führungskräfte an ihren Job gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, weil sie vielleicht, ne, der beste Vertriebler wird dann zum Vertriebsleiter gemacht. Klar. Dann hat das ja wenig damit zu tun, dass da jemand die Persönlichkeitseigenschaften eines Coaches mitbringt.
Ich habe dazu die Meinung, dass ganz grundsätzlich das zwei unterschiedliche Professionen sind. Also die Führungskraft ist in erster Linie Führungskraft und zwar im Unternehmen dafür zuständig, dass ein Team von Mitarbeitenden, wie groß auch immer, gemeinsam auf ein Ziel zusteuert. Ne?
Ja, genau.
Der Coach ist in erster Linie aus meiner Sicht dazu zuständig, dass eine einzelne Person oder meinetwegen auch ein Team, aber eher öfter eine Einzelperson in gewissen Fragestellungen und Zielstellungen weiterkommt, natürlich auch im Sinne des großen Ganzen und der Organisation. Ja? Und im Idealfall hat die Führungskraft sehr gute Coaching-Qualitäten, die sie dann im Einzelfall ausspielen kann. Im Idealfall hat eine Führungskraft eine Coaching-Ausbildung, das ist aber natürlich nur in den seltensten Fällen real der Fall. Und im Idealfall hat auch ein Coach einiges an Führungserfahrung anzubieten, um eben solche Fragen und Themen auch lösen zu können. Ne?
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ne? Ob, also wenn die Führungskraft durchaus auch Coaching-Qualitäten haben kann, ob der Coach auch automatisch dann sich als Führungskraft eignen könnte. Weißt du? Also nicht nur Wasser predigen und Wein saufen sozusagen, sondern auch derjenige sein kann, der auch dann die Perspektive der Dritten mit einbeziehen kann. Also finde ich extrem wichtig, ne? Gerade dann, wenn ich ja die richtigen Fragen stellen muss, muss ich eben auch die Perspektiven der anderen mit einbeziehen können.
Nicht immer musst du ja mal in den Schuhen des anderen gesteckt haben, um ihn richtig inspirieren, motivieren oder auch vielleicht auf den richtigen Pfad führen zu können. Oft aber hilft es, diese Erfahrung gemacht zu haben, gerade wenn du höher rutschst in der Hierarchie, ist es einfach irgendwann, sind es dann sehr, sehr strategische Fragen, die zu besprechen sind, sehr, sehr weitreichende Entscheidungen, die zu treffen sind, wenn man das irgendwie nur aus einem Bauchgefühl heraus versucht zu beurteilen, ist das manchmal schräg. Manchmal können aber auch natürlich ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen, also wenn sozusagen die eigene Erfahrung eine ganz andere ist, aber trotzdem eine sehr tiefgreifende, die aber meinetwegen nichts mit der Arbeit eines CHRO oder CEO zu tun hat, kann das natürlich auch sehr hilfreich sein, um die Perspektive zu wechseln oder zu erweitern. Ne?
Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, dass es tatsächlich bei den ganzen Coaches schwierig ist, so den richtigen oder die richtige zu identifizieren. Einmal was das Thema Qualität angeht, auf der anderen Seite das, was so an Anforderungen wirklich selbst da ist. Und ein Bild, dass das so ein bisschen bestätigt oder das auch so ein bisschen Indikator dafür ist, sind die vielen Verbände für Coaches, die so existieren. Ja, das liest sich fast so ein bisschen wie die Boxverbände, die es so weltweit gibt, wo man sich auch nicht einig ist, wer ist denn da jetzt der Relevante oder wer ist denn da jetzt wirklich der führende Berufsverband? Weil auch da wirklich, ja, wie soll ich sagen, Flickenteppich von Verbandsarbeit wirklich unterwegs ist oder aktiv ist.
Ja, genau. Der Vergleich ist gut. Und dann ist quasi Christopher Rauen der Don King des deutschen Coachings. Ja. Also ich zitiere mal kurz. Ich habe mal nur die vier größten, also aus meiner Sicht, ja, meiner Recherche, vier größten rausgesucht. BDVT, DBVC, DVCT und dann noch die ICF, also die Internationale Coaching Federation.
Hör doch auf. Du hast doch ein Scrabble-Board vor dir liegen und das sind ja die Buchstaben
zusammengewürfelt, oder? Ja, genau. Also sind wirklich die Boxverbände oder diese Wrestling Corporations. Also, ja. Oder US-Ligen im Sport.
Ach ja, das stimmt. Ja, wobei die sind sich ja einig, dass es immer nur eine National Liga gibt und da wird man dann Weltmeister, ne?
Also, das stimmt. Ja. Nee, aber du hast schon völlig recht. Also das heißt, wir haben da, ich glaube, all diese Verbände wirklich haben gute Missionen und gute Ansätze, gute Ideen, gute Leute, die da dran sind. Ich glaube, die sind echt nicht das Problem. Nur, wenn man natürlich in so vielen, sozusagen wie mit so vielen Kleinstaaten nebeneinander steht, dann hat man natürlich auch keine starke gemeinsame Stimme, wenn es darum geht, in einem Berufsstand wirklich nochmal mehr Professionalisierung reinzubringen und so. Und dann ist das vielleicht auch ein Teil des kommunikativen Problems, dass diese Branche eben noch hat.
Ja, sollen wir denn einfach mal versuchen zu schauen, wie professionell Coaching eigentlich wirkt und wie so der Status quo in Deutschland ist?
Wir gucken uns die Studien an, ja.
Der Wahrheit auf der Spur.
Ja, und das ist dann auch wieder sprechend, dass wir, wenn wir jetzt hier versuchen, Studien zum Thema Coaching rauszufinden, nicht so wirklich viel finden, dass die Studienlage eher dünn ist und man doch eher dreimal suchen muss. Das ging uns bei anderen Themen ja durchaus schon mal leichter von der Hand, kann man sagen. Ne?
Ja, absolut. Ich meine, auch da, ne, da muss man immer gucken, wie viel dann auch von Anbietern auch kommt. Ne? Also du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt mittlerweile viele technische Lösungen, die auch Coaching oder Coaching-Plattformen sozusagen, die das anbieten. Und da ist natürlich ein einfaches, immer mal so eine kleine Studie zu finden. Aber da weiß ich nicht, ob man dann immer so gut beraten ist, sozusagen immer die Studien des jeweiligen Anbieters zu nehmen, weil die dann vielleicht hier und da dann mal tendenziös daherkommen.
Dann wollen wir doch mal reingehen, oder? Du hast eine Studie von der Quadriga, glaube ich, von der Quadriga Hochschule mit reingeworfen. Und da können wir ja direkt schon mal dazu sagen, das ist ja durchaus auch ein Institut, die durchaus coaching-nah agieren.
Genau, also das ist die Quadriga Hochschule, ein Anbieter natürlich, die Ausbildung anbieten für systemische Coaches. Von daher könnte man auch hier sagen, das ist der Advocatus Diaboli, der so ein Stück weit auch natürlich gut zuredet, dass Coaching wichtig ist und nach vorne geht sozusagen. Aber das sei nur eine Randbemerkung an der Stelle. Was sie nämlich auf jeden Fall gemacht haben, ist, Unternehmen in Deutschland sich anzuschauen und etwa 2000 PersonalentwicklerInnen und Top-Führungskräfte zu befragen, wie Coaching wirkt, für welche Themen Coaching eingesetzt wird, welche Führungskräfte besonders durch Coaching unterstützt werden und so weiter. Und sie haben im Wesentlichen vier Findings in ihrer Studie. Das erste ist, dass Coaching aktuell total on vogue ist. Ne? Das heißt, ein Drittel der Führungskräfte nutzen Coaching bereits sehr häufig und nach Trainings sind Coachings bereits das am meisten eingesetzte Format bei standardisierten Entwicklungsprogrammen. Das verwundert mich ehrlicherweise, weil ich gedacht hätte, da kämen noch ganz viele andere Methoden und Instrumente vorher, aber das unterstreicht eben die Aussage, dass Coaching gerade on vogue ist. Dann sagen sie, dass Coaching wirkt. Ja, Menschen sind nach dem Coaching zufriedener und leistungsfähiger als vorher und sie ändern ihr Verhalten stärker und langfristiger als nach einem Training. Fast 80% bewerten Coaching als eher bis sehr wirksam. Und auch das Image hat sich verändert, denn die Mehrheit sieht kein Eingeständnis von Schwäche mehr im Coaching. Stattdessen wird es eher als positiv oder als positive Entwicklungsmethode wahrgenommen. Ja, das sagen zumindest 70% der Befragten. Das dritte Finding hier ist, Coaching hat noch Wachstumspotenzial, das heißt, 60% der StudienteilnehmerInnen würden gerne weiteres Coaching anbieten. Ja, das heißt, es ist als vorausschauende Qualifizierungsmaßnahme noch kein Standard, sondern wird eher dann vielleicht hier und da genutzt, um eher einen Brand zu löschen, ne? oder eher reaktiv zu handeln. Und Managerial Coaching entwickelt sich zur Führungstechnik, das heißt, 54% der Befragten gaben an, dass Coaching-Techniken häufig oder immer Bestandteil Trainings für Führungskräfte sind. Ja, also das, was du gerade aufgebracht hast, die Frage, inwieweit auch Führungskräfte Coaching-Qualitäten haben müssen, wird hier vielleicht nochmal deutlich, dass da durchaus schon Bewegung im Markt ist, dass Führungskräfte eben diese Techniken für sich erlernen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, sich anzugucken, warum wird eigentlich so ein Coaching initiiert? Ja, was ist eigentlich der Anlass, warum so ein Coaching in Auftrag gegeben wird? Und die häufigste Nennung dabei ist der Antritt einer neuen Rolle. Danach kommen Konflikte, ja, also das können eben persönliche Konflikte sein oder eben Teamkonflikte. Dann die Unterstützung bei persönlichen Fragestellungen, ja, also vermutlich häufig die Sinnfrage, ja, ob der Job so noch wirklich der ist, den man auch zukünftig machen sollte. Dann Unterstützung zur Leistungssteigerung. Ja, da ist entweder Führungskraft oder Coachee vielleicht gar nicht so zufrieden mit der aktuellen Performance. Und die letzte Nennung hier ist Unterstützung bei der Zielerreichung. Also immer dann, wenn man vielleicht jemanden hat, der nicht ganz zufrieden ist mit seiner Zielerreichung, dann ist ein Coaching ebenso angedacht.
Das ist eine ganz gute Überleitung, Marcel, zur Marburger Coaching-Studie. Die wird seit einigen Jahren an der Uni Marburg durchgeführt von Professor Michael Stephan. Ist also eine etablierte Studie mit einem Vergleichswert über die Jahre. Das ist das Gute daran, das nicht so überzeugend daran ist, dass die nicht so wahnsinnig viele Personen umfasst in der Beantwortung. Also wir haben von den Coaches 504, die teilgenommen haben, 250 haben vollständig ausgefüllt. Von den Unternehmen auf Nachfrageseite haben 181 teilgenommen, 63 vollständig ausgefüllt. Also man muss so ein bisschen das im Verhältnis sehen. Es waren auch keine Pflichtfragen im Fragebogen dabei, sondern es waren alle sozusagen potenziell beantwortbar. Deswegen ist das ein bisschen
mit Vorsicht zu genießen.
Ja, mit Vorsicht weiß ich nicht, aber jedenfalls ist nicht so wahnsinnig unbedingt repräsentativ bei jeder Frage, das will ich damit sagen. Aber wir hatten ja eben die Frage, was sind die Anlässe? Und da schaue ich mal rein, was wir jetzt in dieser Studie sehen können. Und zwar wurden hier sowohl, wie gesagt, die Coaches als auch die Unternehmen befragt. Und der Hauptanlass, der hier genannt wird von beiden Seiten, ist die Reflexion des Führungsverhaltens des Klienten. Also das heißt, wir reden hier vor allen Dingen über Executive Coaching oder über Führungscoaching. Zweite wäre Reflexion über das Problemlösungsverhalten des Klienten. Auch bei beiden Seiten als erstes genannt. Und das dritte Standort oder Standortbestimmung oder Zielklärung. Und als viertes Neuorientierung oder Change. Also das wäre dann das, was du ja auch genannt hast, aus dem Job rauscoachen. Ne? So hast du es ja genannt. Also das sind diese Aspekte. Und was ich hier eigentlich ganz, ganz spannend finde, das ist einmal, was würdest du denn denken, was so im Mittel, wirklich im Durchschnitt eine Stunde Coaching im Markt, im deutschen Markt aktuell so kostet?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil es natürlich auch darauf ankommt, ne, welche Zielgruppe wird da jetzt gerade gecoacht, also sind es Top-Führungskräfte im Konzern oder so, ne? Aber ich würde mal, komm, ich gehe mal mit 350 Euro rein.
Ja, es ist ein bisschen günstiger tatsächlich. Also die Werte, die haben sich, und das ist eigentlich ganz spannend, im Zeitverlauf wirklich angeglichen. Und die lagen am Anfang, jetzt als die erste Erhebung war, 2011 noch deutlicher auseinander und liegen jetzt ziemlich genau zwischen 225 und 230 Euro im Mittel pro Stunde für Coaching, ja, brutto. Was glaubst du, wie lange so die durchschnittliche Coaching-Dauer in Stunden ist? Was würdest du annehmen?
Ich sag mal, so ein durchschnittlicher Coaching-Prozess, 3 Monate, Stunde Session im Monat, sprich 12 Stunden.
Das ist gut geschätzt, auf jeden Fall. Also das sind, glaube ich, also ich würde sagen, unter den Unternehmen kommt das ziemlich genau hin, irgendwas zwischen 6 und 20 Stunden, wobei mit Tendenz zum kleineren Wert. Bei den Coaches tendenziell ein bisschen weniger von den Antworten her. Aber das ist genau das Mittel, in dem sich das Ganze bewegt, maximal 20 Stunden. Danach wird es dann rapide deutlich weniger. Ne? Ja. Es dauert so durchschnittlich diese Zeit. Und dann hätte ich noch im Angebot die Analyse. Und das finde ich eigentlich tatsächlich ganz, ganz spannend. Und zwar haben die gesagt, in der Studie haben sich 3 Dimensionen des Selbstverständnisses von Coaches gezeigt. Also einmal an den Inhalten des Coachings orientiert. Also bin ich eher Generalist oder bin ich eher Spezialist in meinem Coaching? Das scheint sich auszudifferenzieren. Wie ist es mit dem Ablauf des Coachings? Arbeite ich sozusagen just in time punktuell? Oder bin ich so ein klassischer und dauerhafter Prozessbegleiter? Mhm. Und wie arbeite ich und wo? Ja, ist das digital oder ist das face-to-face? Jetzt muss man sagen, dass diese Studie zwischen 2021 und 2022 befragt wurde und dann Ende 2022 erschienen ist. Das heißt also schon noch in einer Corona-intensiven Zeit. Da ist natürlich in dieser Zeit sich das Gewerk des Coachings natürlich auch sehr stark verändert in den digitalen Raum, dass immer viel mehr digitales Coaching angeboten wurde. Und in der Studie wird eben auch erwähnt, dass die digitalen Plattformen, also Coaching-Plattformen, hier durchaus auch in dieser Zeit eine nennenswerte Rolle zu spielen begonnen haben. Also das sind so nochmal vielleicht ganz interessante Aspekte aus dieser Sicht
auf das Thema. Wobei ich mir da kann ich mir auch super vorstellen, dass so nach Corona durchaus wieder so ein Run gegeben hat, wieder Face-to-Face zu machen. Ne? Weil so, das sind natürlich schon auch intensive Gespräche, die in einem sehr persönlichen Setting dann vielleicht auch mehr Intensität erfordern oder hervorrufen, ja? Wohingegen sich so ein reines Online-Coaching vielleicht, das ist reine Mutmaßung, aber vielleicht so ein bisschen unpersönlicher anfühlt wie ein normaler Arbeitstermin sozusagen, ne?
Ja, genau.
Aber man sich dann vielleicht nicht so persönlich öffnen kann bei den Antworten oder auch der Fragestellung, wie es vielleicht in einem gemeinsamen Raum der Fall sein könnte.
Das haut man vielleicht einfach mal so zwischen den Kalender, ne? So ein Coaching.
Ja, genau.
Und ich will das auch nicht von der Hand weisen. Ich hatte das auch schon, dass ich wirklich aus einem sehr intensiven Coaching-Termin rauskam über 3 Stunden oder einen längeren Termin jedenfalls hatte. Und dann eigentlich wäre dann ja angeraten, mal ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben und so. Aber stattdessen steht der nächste Termin vor der Tür. Das ist mir nicht verborgen geblieben, diese Gefahr. Genau, so viel zu den 2 Studien, die wir jetzt mal da rausgesucht haben. Also wie gesagt, die Studienlage, die könnte ein bisschen ja noch reichhaltiger sein. Und wenn ihr, liebe Smarties, da noch womöglich Studien bei der Hand habt, die wir nicht kennen, dann lasst sie uns gerne zukommen. Lasst uns davon wissen, denn wir sind ja auch immer interessiert an neuen Informationen.
Aber da wir ja nicht nur Zahlen für unsere Smarties raussuchen, sondern auch clevere Ideen und smarte Lösungen, würde ich sagen, wir gehen in die nächste Kategorie.
So machen wir das nämlich.
Clevere Ideen und smarte Lösungen.
Okay, Marcel, ich würde vorschlagen, hier würden wir jetzt einfach mal versuchen, gemeinsam zu überlegen, wir stünden vor der Herausforderung, wir wollen einen Coach finden und führen uns selbst jetzt mal durch den Prozess, das tun zu können. Und wie würden wir vorgehen? Was wären unsere Qualitätskriterien? Wie würden wir gucken, dass wir den richtigen Coach für uns finden?
Also als allererstes würde ich mal nachschauen, ob der Coach wirklich Erfahrung mit meinem Anliegen hat. Ja. Also ich würde tatsächlich dann eben die Webseite studieren oder vielleicht bei den Verbänden in den Datenbanken nachschauen, ob da jemand bei ist, der explizit das Thema in seinem zu seinem Portfolio zählt, das ich wirklich im Moment bei mir sehe oder habe.
Gut, erster Punkt abgehakt, sehe ich genauso. Zweitens Thema Qualifizierung, also im Sinne von A, hat er überhaupt eine Coaching-Ausbildung? Dann B, welche ist das? Was taugt die? Wie viel Ausbildungszeit ist da wirklich drin? Wie viele Praxiseinheiten sind da wirklich drin? Und C natürlich auch, was ist da sonst für eine Formalqualifizierung dahinter? Ja, also sowas wie ein Psychologiestudium an der Stelle wäre natürlich hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, aber natürlich cool als Asset. Das kann aber auch ein anderes Studium sein, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft, was auch immer, kann da hilfreich sein, um einfach den reinen formalen Qualifizierungshorizont sicherzustellen.
Ja, absolut. Und ein Indikator könnte ja sein, dass jemand einfach auch Verbandsmitglied ist und dadurch das sichtbar macht, ja, und dadurch einfach zeigt, ich erfülle die Standards zumindest dieses Verbandes oder das erfülle das Verständnis dieses Verbandes. Das könnte ein Indikator sein, aber für mich wäre halt auch noch wichtig, wie viel Erfahrung denn auch jemand mitbringt. Ja, also nur weil dann der 19-jährige Justus meint, er wäre jetzt Trainer, Berater, Coach, heißt das nicht unbedingt, dass der auch wirklich dann genau das mitbringt, was ich brauche. Also da ist schon auch tatsächlich nochmal ein Stück weit Erfahrung notwendig, dass ich jemanden habe an meiner Seite, der mich so coacht, dass ich auch ja, der Person authentisch abnehmen kann, dass das in die Richtung gehen kann.
Ja. Genau, und da zählt die Berufserfahrung dazu und auch die Lebenserfahrung und natürlich die Coaching-Erfahrung. Also diese drei Dimensionen, glaube ich, die sind da wichtig. Ja, dann auch die Frage Zielgruppe und Branche. Bin ich überhaupt in der Zielgruppe dieses Coaches? Ja, also macht der beispielsweise meine Profession, hat der schon mit anderen HRlern oder so gearbeitet? Ja, ist das Thema? Und kennt er sich in meiner Branche aus? Auch das kann wichtig sein, um eine Entscheidung zu treffen.
Ja, und ich meine, selbst all diese Kriterien, die sind natürlich gut und schön. Wenn am Ende die persönliche Chemie auch nicht stimmt, ne, dann hilft das ganze Coaching nichts. Ne? Das heißt, das muss auch ein Stück weit funken zwischen den beiden. Also auch eine bestimmte Sympathie oder ein bestimmtes Maß an Sympathie muss natürlich da sein, wenn ich mich sonst im Zweifel, wenn ich eher ein Störgefühl habe bei einer Person, auch nicht so richtig öffnen kann. Ne?
Und funken muss es auch finanziell, denke ich. Denn die Honorare müssen so sein, dass sie entweder für mich, wenn ich Selbstzahler bin, dass sie da passen oder dass sie eben für mein Unternehmen passen. Das heißt, da muss man sich dann irgendwann ein Bild machen, was soll das denn kosten und wie können wir das denn dann darstellen, diese Zusammenarbeit.
Genau, wenn ich dann meine Anfrage stelle, quasi ob ich gecoacht werden kann, dann muss ich natürlich auch so ein Stück weit das Gefühl bekommen, da ist jemand auf der anderen Seite, der Interesse an dem hat, was ich da mache, ja, und nicht nur, ich bin nicht nur einfach ein Lead, der jetzt gerade generiert wird oder vielleicht konvertiert, um dann eben meine Coachingstunden im Monat zu leisten, der aber auch ein Stück weit wirklich Offenheit, Verständnis mitbringt für das, was ich da so tue, ja, also wirklich, wie soll ich sagen, einfach Interesse an mir zeigt und meiner Arbeit.
Ja, und vielleicht noch ein Hinweis für denjenigen, der sich coachen lassen will. Ich glaube, ein Coaching kann eine tolle Gelegenheit sein, um Dinge für sich selbst nochmal vielleicht auch anders zu beurteilen, anders zu betrachten, Dinge anders zu sehen, das System, in dem man sich bewegt, mit neuen Augen zu betrachten und Ähnliches. Aber der Coach nimmt dir deine Arbeit nicht ab. Du bist im Lead, letztlich bist du am Ende auch ein Stück weit dein eigener Coach und musst das, was in den Sessions besprochen wird, auch mit in deinen Alltag nehmen und dich selbst auch disziplinieren, die Erkenntnisse dann auch in Umsetzung zu bringen. Denn der Coach kann dich nur mit Fragen, mit Ideen und Handreichungen quasi begleiten. Du bist derjenige, der es umsetzen wird. Oder eben nicht.
Das Witzige ist ja, unsere nächste Folge könnte tatsächlich auch ein absoluter Coaching-Anlass sein.
Ja.
Ja. Das geht nämlich um Intrigen und politische Spielchen im Unternehmen. Und die Folge trägt den klangvollen Titel »Wer anderen eine Grube gräbt«.
Ganz genau. Auch der ist natürlich übernommen von den Originalen von Clever und Smart, unseren Comic-Vorbildern, den Agenten natürlich, die sie sind. Das habe ich mich auch schon wieder versprochen, Marcel. Es sind natürlich Agenten. Und so sind wir ja auch HR-Agenten, versuchen immer der Wahrheit auf der Spur zu sein. Das waren wir auch heute wieder und das werden wir am nächsten Dienstag auch wieder sein. Und bis dahin werde ich dich, mein lieber Marcel, noch ein bisschen coachen, sodass wir dann auch nächste Woche weiter performen können.
Ja, ich hole dann schon mal ein Grubengrabgerät.
Grubengrabgerät, alles klar. In dem Sinne, dann bis nächste Woche.
Bis dahin, ciao.
Ciao, ciao.